Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Tag.
Erinnern heißt für uns kämpfen.
Erinnern heißt kämpfen, das sagt die Schauspielerin Jasmina Music. Sie kämpft mit ihrer Kunst darum, dass der Völkermord in Srebrenica nicht vergessen wird. Wie sie dies tut, dazu mehr in der heutigen Sendung. Die Fotografin Jitka Hanslova, die spricht Frauen auf der Straße an und hält ihre Gesichter und Gesten in Bildern fest, ohne je peinlich privat zu sein. Die Albertina in Wien zeigt ihre Arbeiten, wir berichten. Zunächst widmen aber auch wir uns dem Thema des Tages, die geplatzte Wahl dreier neuer Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Wahl wurde verschoben, vertagt, aber wird sicher nicht so bald vergessen sein. Eigentlich sollte der von der CDU ins Rennen geschickte Gunther Spinner sowie Ann-Kathrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD vorgeschlagen wurden, heute vom Bundestag bestätigt werden. Nötig ist dazu eine Zweidrittelmehrheit. Daraus wurde nun nichts. Ein Grund: die CDU wollte die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nicht mittragen. Darüber habe ich mit dem Staatsrechtler Christoph Möller gesprochen. Mit dem waren wir eigentlich zum Thema Kunstfreiheit verabredet. Doch aufgrund der aktuellen Ereignisse habe ich ihn zunächst gefragt. Herr Möllers, eine Juristin, Frauke Brosius-Gersdorf, ist von einigen im Vorfeld als linksradikal bezeichnet worden, weil sie eine progressive Haltung in Sachen Abtreibung hat und Kopftuch im Staatsdienst. Das war ein ziemlich rauer Ton und da sehen viele schon einen Kulturkampf wie den in der USA am Horizont. Würden Sie dem zustimmen?
Also die Diskussion hat sich natürlich schon verschärft und ich glaube, man kann auch sagen, dass es ziemlich abwegig ist, überhaupt Frau Brosius-Gersdorf sei linksradikal, da gibt es keinen Hinweis drauf. Und in der Tat muss man sagen, je schärfer die Polarisierung der Debatte in der Gesellschaft ist, desto mehr muss natürlich der politische Prozess auch darauf achten, dass er die Kandidatinnen nicht beschädigt, nicht? Also im Grunde sicherstellt, dass das dann auch klappt. Insofern ist es jetzt kein so guter Tag für die Institution.
Kein so guter Tag für die Institution, aber ist es vielleicht auch kein so guter Tag für die Demokratie? Denn eigentlich, das Bundesverfassungsgericht ist ja eines, da sprechen Menschen miteinander, 16 Richter und Richterinnen, die haben alle durchaus andere Meinungen, aber man trifft sich in der Mitte und debattiert. Das ist immer das Gute daran gewesen.
Ja, natürlich ist das schwierig. Es ist jetzt auch noch nicht so, dass es noch nicht passiert wäre. Hinter den Kulissen sind natürlich schon öfter Kandidaten auch gescheitert. Das hat die Öffentlichkeit auch total mitbekommen. Ich würde sagen, man müsste generell mal darüber nachdenken, wie man das Verfahren aufsetzt und ob man nicht vielleicht einerseits bei der Vorauswahl noch mehr Strukturen reinbringt und andererseits auch eine gewisse Debatte aber zulässt. Man erfährt eher zufällig, ob Kandidaten vorgesehen oder nicht zu einem recht späten Zeitpunkt und dann entwickelt sich die Debatte auf so eine etwas unvorhersehbare Weise. Also das ganze Verfahren ist so, oder Vorverfahren muss man sagen, ist so wahrscheinlich nicht wirklich mehr haltbar.
Aber es wurde ja viel debattiert und normalerweise ist dann am Ende es ja nur noch ein Durchwinken in Anführungsstrichen und wenn man jetzt noch nicht mal mehr das schafft, ist das auch ein bisschen ein schwarzer Tag für die Koalition,
ja,
dass man sagen kann, also wenn man sich darauf noch nicht mal mehr einigen kann, wie will man dann gemeinsam regieren?
Ja, also das würde ich auch sehen. Das ist in der Tat vor allem wahrscheinlich ein Problem der Koalition. Die vornehmste Aufgabe im Parlament ist natürlich Mehrheitsbildung. Und wenn man sich über was geeinigt hat, dann muss es halt auch klappen. Und wenn das nicht klappt, dann ist es in der Tat ein gravierendes Krisensymptom.
Das Bundesverfassungsgericht, blicken wir jetzt mal auf die Aufgaben, losgelöst von den Richterinnen und Richtern, ist ja unter anderem auch dafür zuständig, sich um das Thema Kunstfreiheit zu kümmern. Und da hat gerade aktuell versucht der Berliner Galerist Johann König gemeinsam mit seiner Frau vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Er fühlt sich in seinen Persönlichkeitsrechten unter anderem beschädigt, verunglimpft, weil der Roman von Christoph Peters Innerstädtischer Tod ihn skizziere. Er umgeht da so ein paar Instanzen, möchte direkt vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Hat er eine Chance?
Also es würde mich wundern, wenn das Gericht den Fall jetzt sofort annehmen würde, denn das ist jetzt keine neue Konstellation, dass jemand in einem Roman dargestellt wird und sich dann darüber beschwert, dass er verunglimpft oder verzeichnet würde, ist jetzt seit zweimal im Senat sogar vom Gericht entschieden worden. Einmal über Klaus Manns Roman Mephisto und Gustav Gründgens, einmal über Maxim Billangs Roman Ezra und Bekannte oder Angehörige von ihm, die dargestellt wurden. Das ist jetzt also kein neuer Fall und wenn der Fall nicht neu ist und wenn die Entscheidung, die letzte ist glaube ich von 2007, jetzt auch nicht so ganz uralt ist, dann wird das Gericht in der Regel erst einmal die unteren Instanzen damit beschäftigen und mal sehen, was sie daraus machen und dann sozusagen zurückhaltend gucken, ob das geht.
Das Thema Persönlichkeitsrechte ist ja auch ein diffiziles. Also beispielsweise, wenn wir nochmal auf den Roman Esra von Maxim Biller blicken, da hatten sowohl eine Ex-Freundin als auch deren Mutter geklagt und die Ex-Freundin hat Recht bekommen, die Mutter nicht. Also ist es auch ein bisschen davon abhängig, wie stark man in der Öffentlichkeit steht?
Also die Entscheidung Esra ist gerade in dieser Differenzierung ja sehr umstritten. Das waren 8 Richterinnen und 3 von den Richtern haben in ihren abweichenden Meinungen eigentlich klar gemacht, dass sie diese Differenzierung eigentlich nicht nachvollziehen können. Und ich kann die eigentlich auch nicht so ganz nachvollziehen. Wie die ganze Rechtsprechung auch schon in Mephisto natürlich so ein bisschen versucht, so eine Gleichung aufzustellen. Je wirklichkeitsnäher der Roman ist, desto eher greift er ins Persönlichkeitsrecht ein. Je mehr Fiktionalität in dem Roman ist, desto eher fällt er die Kunstfreiheit. Das ist auf den ersten Blick so ganz einleuchtend, aber klappt natürlich überhaupt nicht. Schon deswegen nicht, weil niemand wirklich weiß, ob das, was da dargestellt wurde, wahr ist oder nicht. Je intimer die Sachen sind, desto ungewisser ist ja die Tatsachengrundlage, von der angeblich der Roman abweicht. Insofern tut sich das Gericht immer schwer. Man muss aber auch sagen, das ist auch ein echtes Problem. Die meinen, dass die Kunstfreiheit hier einfach immer sozusagen den Vorrang hat, verkennen natürlich auch so ein bisschen, dass solche Kunstwerke schon auch sehr schmerzhafte Wirkung für Angehörige haben können, auch völlig unabhängig davon, ob das jetzt fingiert ist oder nicht, was in ihnen steht. Insofern beneidigt die Gerichte nicht um diese Fälle. Und ich würde auch sagen, es gibt da keine wirklich zufriedenstellende Lösung für.
Aber ist es nicht dennoch so, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mit der Öffentlichkeit leben müssen und im Zweifel vielleicht die Persönlichkeitsrechte von denen, die sich ohnehin aus dem Licht heraushalten wollen, nochmal ganz anders geschützt werden müssen?
Das ist schon so, aber die Frage ist natürlich, was heißt das in der Öffentlichkeit stehen? Für Politiker zum Beispiel oder für andere Leute, die sagen, wirklich Prominenz genießen, mag das der Fall sein, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Ehemann von einer Schriftstellerin werde, die dann deren Ehe auseinanderbricht und die mich dann darin verwurstet, stehe ich dann in der Öffentlichkeit oder werde ich in die Öffentlichkeit gezogen, weil meine Ex-Frau das macht? Also ich finde, das ist jetzt in solchen Fällen nicht so ganz klar. Also den Leuten zu sagen, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, weil sie mit einem Poeten zusammen sind, ist ja jetzt auch keine so ganz überzeugende Lösung.
Das heißt, am Ende des Tages könnte vielleicht Johann König da noch Recht bekommen, muss einfach nur ein paar Jahre warten, bis sich das Bundesverfassungsgericht mit seinem Thema beschäftigt?
Ja, ich glaube, die Chancen sind jetzt nicht allzu groß in dem Fall, muss ich sagen. Also das hängt auch damit zusammen, dass als ich das verfolgt habe, auf der Hand liegenden Ähnlichkeiten jetzt vielleicht doch eher nochmal geringer sind als bei Esra, dass auch das, was dargestellt wurde, vielleicht weniger intim sind. Ich finde es schwer, das sozusagen ohne Kenntnis des Gesamtfalls zu beurteilen, aber so richtig gut überzeugen sehe ich den Fall eigentlich erstmal nicht. Die Tendenz des Gerichts geht ja auch so von Mephisto zu Esra jedenfalls dahin, die Kunstfreiheit eher mehr zu schützen als weniger. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt eine Umkehr geben wird in diesem Fall.
Genau, man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, also der Galerist fühlt sich deshalb unter anderem in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, weil in dem Buch ein Galerist dargestellt wird, der eine Galerie besitzt, die auch in einer Kirche ist. Also alles genauso wie bei Johann König, der sammelt Kunst, die ist die gleiche Kunst, sagt der König, wie auch die er zu Hause hängen hat. Und der wird sexueller Übergriffe beschuldigt. Auch das ist Herrn König passiert im Rahmen einer Recherche der Zeit. Also da sieht er Parallelen, aber der Schriftsteller sagt, stimmt alles nicht. Ich kenne den Mann gar nicht. Also da steht dann natürlich am Ende auch immer Aussage gegen Aussage.
Da steht Aussage gegen Aussage. Ein paar Dinge kann man dann nachvollziehen, ein paar nicht. Und in der Tat muss man wahrscheinlich irgendwie dann sich allen selber ein Urteil bilden. In der Entscheidung Mephisto in den späten 60er Jahren hatte die damals in der abweichenden Meinung die Richterin Ruth von Brünneck gesagt, naja, eigentlich zieht die Kunstfreiheit immer durch, es sei denn, es ist offensichtlich, dass jemand sich unter dem Deckmantel der Kunst sozusagen versteckt hat, um jemanden anders zu verunglimpfen. Das wäre so ein bisschen vielleicht ein radikal kunstfreiheitsfreundliches Kriterium und es hätte vielleicht auch den Vorteil, dass man es wirklich ganz gut handhaben kann.
Blicken wir jetzt nochmal abschließend auf diese nicht stattgefundene Wahl der neuen Bundesverfassungsrichter. Was heißt das eigentlich? Arbeitet jetzt auch das Bundesverfassungsgericht so langsam wie vieles in Deutschland und ist das dann vielleicht auch ein Problem im Rahmen dieses Urteils, was sich Herr König da wünscht? Also wird da jetzt gerade der Stecker beim Bundesverfassungsgericht gezogen?
Am Ende ist das Gericht schwer zu beschädigen. Ich glaube, die Beschädigung liegt jetzt erstmal im politischen Prozess selber. Also da ist das Problem und das wird auch so wahrgenommen werden. Das Gericht wird heraus, glaube ich, trotz allem unversehrt herauskommen.
Der Staatsrechtler Christoph Möllers zur verschobenen Wahl dreier neuer Richter und Richterin am Bundesverfassungsgericht und zum Thema Kunstfreiheit. Die Fotografin Jitka Hanslova, die nimmt sich unter anderem die Freiheit, Frauen auf der Straße anzusprechen. Manchmal, so in den USA, reagierten einige zunächst irritiert. Aber wenn sie dann das Ergebnis von Jitka Hanslovas Arbeiten gesehen haben, dürften sie sicher beglückt gewesen sein. So unverstellt und nah präsentieren sich ihre Bilder. Die aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammende Künstlerin lebt seit den frühen 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, studierte hier Fotografie und zählt längst zu den besten Vertreterinnen ihrer Kunstrichtung. Nun zeigt die Albertina in Wien ihre oft sehr persönlichen Porträts. Carsten Probst hat die Künstlerin persönlich getroffen und die Ausstellung gesehen.
1990 kehrte Jitka Hanslova in ihren Heimatort Rokitnik nahe der tschechischen Grenze zu Polen zurück. Das war 8 Jahre, nachdem sie bei einem Besuch in Westdeutschland beschlossen hatte, im Westen zu bleiben. Sie begann in Rokitnik die Bewohnerinnen des Dorfes zu porträtieren und mit ihnen die Landschaft und die Häuser, in denen sie lebten. Eine Frau in Gummistiefeln steht auf einer Wiese und hält ein Kind auf dem Arm. Das aber schon so groß ist und viel zu lebendig, um so gehalten zu werden. Eigentlich scheinen beide unterbewusst miteinander zu kämpfen. Dieser intuitive Blick in das Innere von Verhältnissen in Jitka Hanslovas Bildern betrifft aber nicht nur Menschen. Unter einem hervorspringenden Dach eines niedrigen Plattenbaus hat sie einen Baum fotografiert, dessen Krone an dieses steinerne Dach stößt und der diesem Dach zum Trotz immer noch weiter wächst. Das alles in leicht blässlichen, gedeckten Farben. Das Leben im Sozialismus, sagt Jitka Hanslova, kommt ihr in der Rückschau gelb-grau-braun gefärbt vor. Und so habe sie auch für ihre Fotografien versucht, eine entsprechende Farbigkeit zu erreichen. Nicht nur an diesen frühen Porträts von ihr fällt auf, dass die Porträtierten in ihren Körpern, Kleidern und Umgebungen wie gefangen wirken. So, als würde sich zugleich ein anderes Leben aus der starren Hülle hervorbilden wollen. Das innere Leben, das aus dem Äußeren ausbrechen will, das erscheint als ein Kennzeichen von Hanslovas poetisch präziser Fotografie. Sie wurde, wie sie sagt, entscheidend von der US-amerikanischen Fotoreportage und Street Photography beeinflusst.
So eine fotografische Prägung habe ich, glaube ich, so ganz früh in Deutschland erfahren über Lee Friedlander, Robert Frank und vor allen Dingen und an der ersten Stelle Dan Arbus. Und dann kam Joel Stanfield. Und dann kam William Eggleston. Dan Arbus war definitiv das A und O. Und ihre Bilder haben mich umgehauen. Die haben mich umgehauen. Das hat natürlich nicht bedeutet, dass ich sie nachmache.
Auch die Art und Weise, in der Jitka Hanslova ihre Porträts findet und fotografiert, erinnert an einige Strategien der Street Photography. Bei ihnen konfrontiert die Fotografin ihr Gegenüber direkt mit dem Wunsch, ein Bild machen zu dürfen und dabei eine möglichst große Unmittelbarkeit herzustellen und das Vorhandensein einer Kamera möglichst vergessen zu lassen.
Es ist am besten, wenn das Medium verschwindet. Das bedeutet, wenn ich ich sein kann. Es ist eine intuitive, aber sehr konzentrierte Herangehensweise. Und das ist möglicherweise auch das, was Kommunikation bedeutet. In dem Moment, wo die Kamera zu wichtig wird, dann fühle ich mich durch sie zu gebremst. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel, wo man sich damit wirklich beschäftigen muss. Dann bin ich draußen, aber ich will drin sein, ich will eintauchen, ich will eingetaucht sein.
Ein Beispiel für diese hohe Kunst der spontanen und dennoch hochkonzentrierten Art zu fotografieren ist Jitka Hanslovas Bilderserie Female, entstanden zwischen 1997 und 2000. Für die Porträts sprach sie Frauen in verschiedenen Städten in aller Welt, mitten auf der Straße an, oft ohne ihre Sprache zu sprechen, und sie bat darum, sie fotografieren zu dürfen. Und die Frauen blicken unverwandt in die Kamera, in ihrer Fremdheit teilt sich aber auch eine unbestimmte Offenheit und Vertrautheit mit. Sie wirken gleichzeitig unausdeutbar, aber nicht verschlossen. Es scheint ein utopischer Moment zu sein, in dem Fremdheit und Nähe sich vereinen. Diese spezielle Balance findet sich überall in Jitka Hanslowers Bildern. Es gibt Ausstellungen, die infizieren BetrachterInnen regelrecht mit einer bestimmten Art des Blickes oder der Wahrnehmung. Und diese hier gehört definitiv dazu. Nachdem man die Albertina wieder verlassen hat, glaubt man in den Gesichtern der PassantInnen auf der Straße überall diese seltsame Gleichzeitigkeit von Fremdheit und Nähe wiederzuerkennen. Und für einen Moment spürt man darin auch die große Sehnsucht aus den Bildern Jitka Hanslowers.
Carsten Probst über die Ausstellung Identitäten mit Arbeiten von Jitka Hanslower in der Albertina in Wien. Ein Völkermord mitten in Europa, eine menschliche Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Für das Massaker von Srebrenica lassen sich kaum die richtigen Worte finden. Heute jährt es sich zum 30. Mal. Mehr als 8000 muslimische Bosniaken, Männer und Jungen wurden von Serben am 11. Juli 1995 in der eigentlich eher kleinen Stadt Srebrenica getötet. Wie kann man diese Wunde heilen? Ein Versuch ist es mit Kunst. Die Schauspielerin Jasmina Music, Teil von Her Collective, hat am gestrigen Abend am Theater in Essen einen Workshop geleitet. Srebrenica Silberne Stadt, so der Titel. Ich habe sie gefragt, Frau Music, Sie haben in Ihrem Workshop die Namen von Opfern des Massakers vorgelesen, sie mit Hilfe traditioneller Sticktechniken sichtbar gemacht. Und hat das den Teilnehmenden geholfen?
Also zunächst einmal ist das Gesamtkunstwerk natürlich auch begleitet worden von Emin Medic. Das ist ein bosnischstämmiger auch Designer, der das konzeptionell mit mir gedacht hat, ganz wichtig zu erwähnen. Und dieses Einsticken war natürlich in diesem Kleid, wo man reinsteigen kann, als Symbol der Mutter von Srebrenica. Das Projekt heißt ja Majka Srebrenica und zitiert diese Gruppe von Frauen, die sich gefunden haben, um Wege aus ihrer Sprachlosigkeit zu finden und zu fordern, auch politisch. Und gestern war ein sehr katharsischer Raum. Es waren Menschen aller unterschiedlichen Formen, Hintergründe zusammen. Es hat sie aber geeint, dass sie am Thema Interesse haben. Also auch, dass sie betroffen waren oder vielleicht auch nicht. Und im Zuge der Auseinandersetzung, also kann ich nur auf Seiten der Teilnehmenden sagen, dass sie sehr berührt waren, endlich ein Zitat auch von einer Teilnehmerin, etwas machen zu können. Weil sonst fühlen sie sich einfach machtlos, sprachlos. Und das war eigentlich eine sehr konstruktive Erfahrung.
Sie haben ja Her Collective schon vor 5 Jahren gegründet. Dann stehen Sie mit dem Theaterstück Common Ground, das die schrecklichen Ereignisse in Srebrenica auch zum Thema hat, regelmäßig auf der Bühne. Haben Sie den Eindruck, dass alles hilft, den Menschen mit den Ereignissen besser klarzukommen? Können Sie in diesem Punkt gut an die Geschichte erinnern?
Es geht natürlich um Bildung, um Bildungsarbeit auch. Aber das kann natürlich das Theater und die Kunst nicht alleine leisten. Da braucht es Institutionen und es wird ganz viel Desinformation verbreitet. Also auch gerade aktuell in der Republik Srpska, die zuständigen Behörden, die negieren das. Die negieren ganz, ganz schamlos diesen Genozid. So muss man es ja auch formulieren und dementsprechend ist das immer Nischentum, was wir auch beschreiben. Ja? Also auch als Community oder auch wenn wir jetzt Projekte zu diesem Thema machen, die ganz, ganz wichtig sind, dass man zusammenkommt und natürlich gemeinsam reflektiert und auch die eigenen Narrationen nochmal in Frage stellt. Dementsprechend gibt es da kein zu viel, es gibt eher zu wenig. Und das zeigt sich auch in der Schule, in der medialen Berichterstattung, die wirklich desaströs ist. Angefangen von, ich möchte jetzt nicht eine Opfernarration oder Opferkonkurrenz herstellen, aber auch mit dem Krieg der Ukraine, als europaweit journalistisch immer wieder wiederholt wurde, das ist der erste Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat die Community sehr beschäftigt.
Das heißt eben ja immer wieder, der Ukraine-Krieg sei der erste große Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Terrain. In Bosnien, das war kein reiner Angriffskrieg im klassischen Sinne, aber dennoch ja ein internationaler Konflikt. Also ohne das eine Leid gegen das andere austauschen zu wollen, fühlen Sie sich da manchmal nicht gesehen?
Ja, also sicherlich in ganz vielen Hinsichten ist unser Thema nicht gesehen. Jetzt wenn wir uns spezifisch auf diese massive Aggression von Srebrenica beziehen. Ne? Also das ist natürlich auch die Darstellungsweise. Und dementsprechend würde ich da natürlich mehr Raum fordern und auch für dieses Projekt. Glücklicherweise konnten wir das jetzt als Workshop im Schauspiel Essen umsetzen. Die Zeiten sind andere, die Förderkalender sind anders auch und auch die Fördermöglichkeiten. Das heißt, für dieses Projekt haben wir jetzt 2 Jahre gekämpft. Auch dieser Begriff Say Their Names man macht es ja für etwas Größeres. Ne? Wir auch, die in diesem Fall Theater betreiben, das ist ja ein Teamsport. Und in diesem Fall sollte ja auch ein partizipatives Gedenkmal entstehen, bestenfalls. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht das auch der ganzen Welt zeigen. Also das wird auf jeden Fall bald kommen, hoffe ich.
Es ist ja schön und gut, in Anführungsstrichen, wenn wir hier in Deutschland uns erinnern, auch in Form dieses Workshops. Aber ist es nicht viel wichtiger, auch vor Ort zu erinnern, in Srebrenica und da die Wunden zu heilen?
Also ja, natürlich. Jeden Tag zu arbeiten, aber auch diese Gedenktage, wissen Sie, auch ich bin betroffen, jetzt nicht von Srebrenica, aber auch in meiner familiären Geschichte, jeder ist betroffen im Balkan, also in Bosnien-Herzegowina in irgendeiner Form durch diesen Krieg. Das geht weiter, das wird über Generation von Generation weitergehen und natürlich ist das ein Wunsch, zu sagen, auch wir vor Ort, aber natürlich auch wir, die Kinder der Diaspora, müssen gemeinsam gedenken. Und das ist ein kleines Projekt, kleines engagiertes Projekt, was Begegnung ermöglicht und einen Raum schafft.
Ist so ein Gedenktag nur ein Feigenblatt oder am Ende doch wichtig?
Eine gute Frage. Es ist sehr kontrovers. Es ist ein wichtiges, die Tage fallen einem nicht schwer, weil es natürlich viel emotional erfordert von jemandem, aber es darf nicht zum Feigenblatt werden, weil Srebrenica ist everyday und auch die andere Genozide dementsprechend. Finde ich, es darf keinen Eventcharakter haben, aber trotzdem ist es ein spezieller Tag.
Die Schauspielerin Jasmina Music zum Gedenken an das Massaker von Srebrenica, das sich heute zum 30. Mal jährt. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und sie beginnen mit einem abgesagten Musikfestival.
Eigentlich sollte der US-Rapper Kanye West in 9 Tagen in der Slowakei auftreten, beim Rubicon-Festival in der Hauptstadt Bratislava. Jetzt haben die Organisatoren die diesjährige Ausgabe wegen ihm komplett gestrichen. West, der sich mittlerweile Ye nennt, äußert sich antisemitisch und besingt in seinem jüngsten Song Adolf Hitler. Den Titel veröffentlicht hat er ausgerechnet am Tag des Weltkriegsendes in Europa, dem 8. Mai. In den letzten Wochen hatten deswegen tausende Menschen eine Petition gegen Wests Auftritt unterzeichnet. Ebenso hatten Geschäftspartner und Künstler abgesagt, die eigentlich für das Festival gebucht waren. Die Veranstalter von Rubicon haben nun erklärt, sie seien wegen des medialen Drucks nicht mehr in der Lage, das Festival wie geplant durchzuführen. Der Auftritt in Bratislava wäre Wests einziges Europakonzert in diesem Jahr gewesen. Besucher des Grünen Gewölbes in Dresden werden ab sofort auch auf gut Sächsisch durch die Ausstellung geführt. Ein neuer Audioguide im typischen Dialekt ist jetzt Teil des Rundgangs durch die Prunkräume im Dresdner Residenzschloss. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben dafür mit dem Kabarettisten und Schauspieler Tom Pauls zusammengearbeitet. Ein Hörbeispiel.
Der Obelisk für August den Starken. Das ist ein einzigartiges Hauptwerk der Schatzkunst des Spätbarocks und ein ungewöhnliches Herrschermonument. Es stammt aus der Werkstatt Johann Melchior Dinglingers, der es August dem Starken nach langen Verhandlungen für 60.000 Taler verkaufte. Das war beinahe so viel, wie der Rohbau von Schloss Moritzburg gekostet hatte.
Tom Pauls auf den Spuren von August dem Starken. Man ist sich sicher, dass der 1733 gestorbene Kurfürst von Sachsen und König in Polen mit solch einer sächsischen Färbung gesprochen hat. Jetzt geht es stundenlang so durch das Grüne Gewölbe, Augusts Lieblingssammlung. Die UNESCO hat 2 afrikanische Städten in ihre Welterbeliste aufgenommen. Sie liegen in Kamerun und Malawi. Das soll der unterdurchschnittlichen Repräsentation Afrikas auf der prestigeträchtigen Liste der Kulturorganisation der UNO ein wenig entgegenwirken. Die Welterbekommission tagt gerade in Paris und hat archäologische Stätten und landwirtschaftliche Terrassenanlagen in den Mandara-Bergen im äußersten Norden Kameruns anerkannt. Außerdem wurde eine Bergkette im Süden von Malawi zum Welterbe erklärt, inklusive dem Berg Moulanje und das Gebiet, das gilt als heiliger Ort, in dem Götter, Geister und Ahnen leben. Die Entscheidung für über bayerische Märchenschlösser, die steht für morgen auf dem Programm der UNESCO-Beratungen.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Und nach den Nachrichten erfolgen die Informationen am Abend. Ein Thema auch dort, die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichter. Unter Mikrofon dieser Sendung von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.